Manche Lieder geben ja schon so einen gewissen Vorgeschmack auf den Himmel. Und um diesen Vorgeschmack auf den Himmel wird es heute gehen. Ein neuer Himmel und eine neue Erde wartet auf uns, sagt uns die Bibel. Und sie sagt uns auch, dass der Blick darauf, auf den Himmel zu schauen, auf die Welt zu schauen, die Gott für uns vorbereitet hat, eine neue Welt, dass das unseren Glauben und unsere Hoffnung wachsen lässt. Das heißt, wenn Sie im Glauben wachsen wollen, dann ist es nach Kolosser 1, Vers 5 wichtig, auf den Himmel zu schauen und auf die Wohnung zu schauen, die Gott uns vorbereitet hat. Der Himmel sagt uns, dass Jesus Christus auf uns wartet. Und der Himmel sagt uns, dass unsere unterschiedlichen Erkenntnisse einmal verblassen werden und dass wir, so stelle ich mir das zumindest vor, gemeinsam lachen werden über unsere vermeintliche Klugheit, die wir hier auf der Erde so mit uns herumgetragen haben. Und deshalb glaube ich, ist das wichtig, dass wir gemeinsam, und da ist die Adventszeit wie für geschaffen, gemeinsam auf das schauen, was Gott für uns vorbereitet. Offenbarung 21, da aus diesem Kapitel möchte ich die ersten 8 Verse mit Ihnen gemeinsam anschauen, ein Blick auf den neuen Himmel und die neue Erde. In der Offenbarung ist es so, dass Johannes, ein Jünger von Jesus, eine Vision erhält und dass er verschiedene Dinge sieht, die noch vor uns stehen, unter anderem ein Eindruck von dem, was uns in der Ewigkeit im Himmel erwartet. Und so heißt es Offenbarung 21, danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren verschwunden und das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war festlich geschmückt, wie eine Braut, die auf den Bräutigam wartet. Vom Thron her hörte ich eine starke Stimme. Jetzt wohnt Gott bei den Menschen. Er wird bei ihnen bleiben und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit. Keine Klage und keine Quälerei mehr. Was einmal war, ist für immer vorbei. Dann sagte der, der auf dem Thron saß, jetzt mache ich alles neu. Und zu mir sagte er, schreib diese Worte auf, denn sie sind wahr und zuverlässig. Und er fuhr fort, ja, sie sind in Erfüllung gegangen. Ich bin der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Wer durstig ist, dem gebe ich umsonst zu trinken. Ich gebe ihm Wasser aus der Quelle des Lebens. Alle, die durchhalten und den Sieg erringen, werden dies als Anteil von mir erhalten. Ich werde ihr Gott sein, und sie werden meine Söhne und Töchter sein. Aber die Feiglinge und Treulosen, die Abgefallenen, die Mörder und Ehebrecher, die Zauberer, die Götzenverehrer und alle, die sich nicht an die Wahrheit halten, finden ihren Platz in dem See von brennendem Schwefel. Das ist der zweite, der endgültige Tod. Ich möchte gerne mit Ihnen durch diesen Text gehen und Ihnen immer sozusagen unter einem Thema einen Job anvertrauen, Ihren Job. Wie ich glaube, dass wir diesen Text auf uns beziehen können. Und das wird immer eine Aufforderung sein an Sie, was Sie tun können. Zunächst schauen wir uns die Wirklichkeit des Himmels an. Jetzt wohnt Gott bei den Menschen, heißt das hier im Text. Und eigentlich ist das ein Campingplatz, an den hier gedacht ist. Denn hier steht, Gott zeltet bei den Menschen. Das ist ein Ausdruck aus der Bibel, der nicht nur den Juden etwas sagte, weil sie noch wussten, dass sie als Nomadenvolk unterwegs gewesen waren in der Wüste und dann in Zelten wohnten, sondern das, meine ich, sagt auch sehr deutlich aus, wie nah Gott bei den Menschen wohnt, wie nah er zu ihnen kommt. Jetzt wohnt Gott bei den Menschen, heißt das hier. Helmut Thielicke, ein Theologe, hat es einmal so ausgedrückt, warum es wichtig ist, auf die Wirklichkeit des Himmels zu schauen. Wenn dies alles stimmt, sagt er, dass Jesus wiederkommt und alle Sintfluten und Sintbrände schließlich an seinem Thron enden, dann ist auch mein jetziger Lebensaugenblick radikal verändert. Dann ist mein Sterben nicht mehr bloß ein Abschied nehmen, sondern ein Heimgehen. Dann sind Terror und Krieg, Krankenhausaufenthalte und Krisen Heimsuchungen, nach Hause Suchungen Gottes, der unser Herz nach Hause lenkt. In der Beschreibung dieser Wirklichkeit des Himmels heißt es zunächst einmal, dass das, was vorher war, nicht mehr ist. Was einmal war, ist für immer vorbei. Und hier wird exemplarisch noch einmal das Meer genannt. Und damit ist jetzt nicht gemeint, dass Gott das Meer nicht schön findet oder Strände und auf das Meer zu schauen und Wellen nicht schön findet, sondern hiermit ist gemeint, dass das Meer in seiner Bedrohung, wie es auch in der Offenbarung geschildert wird, als Ursprung, als Bild, Ursprung des Bösen nicht mehr vorhanden ist. Das heißt, es geht hier nicht darum, dass keine Strände, kein Wasser, keine Wellen mehr da sind, sondern dass es keine Dämonen mehr gibt. Dass das Böse aus der Welt endlich verschwunden ist, damit auch keine Anfechtung mehr, keine Quälerei mehr. Was einmal war, ist für immer vorbei. Und dieser Text sagt uns, dass das, was wir jetzt hier vor Augen sehen, dieser Saal, der Stuhl, auf dem Sie sitzen, dieser Raum hier draußen, alles um Sie herum, dass das alles vergänglich ist und dass das vergehen wird, dass das nicht mehr gefunden wird. Und dann wird das so ausgedrückt, dass ein neuer Himmel und eine neue Erde da ist. Das heißt, der Himmel, das ist nicht so ein Ort schwebender Seelen, so irgendwie ein luftleerer Raum, sondern ich glaube, dass hiermit deutlich ausgedrückt wird, dass Gott, der mit der Welt etwas Großartiges ins Leben schuf, etwas noch Schöneres vorbereitet hat und dass wir uns das durchaus als etwas Körperliches, eine körperliche Wirklichkeit vorstellen sollen. Auch das Reden von der neuen Stadt Jerusalem, ein sehr plastisches Ausmalen der Schönheit des Himmels, die bei weitem das übertrifft, was wir hier auf der Erde haben. Also, wenn Sie sich den Himmel bisher so vorgestellt haben, dass da sozusagen nur Hafenklänge sind und Pastellfarben, dann glaube ich, dass das ein schwaches Abbild dessen ist, was die Bibel hier sagt. Ein neuer Himmel, eine neue Erde in einer wunderbaren Schönheit. Und es wird so ausgedrückt, dass diese neue Welt Gottes geschmückt ist wie eine Braut für ihren Bräutigam. Das können Sie sich, denke ich, gut vorstellen. Denken Sie an die letzte Hochzeit, die Sie vielleicht erlebt haben, wo Sie dabei waren. Oder wenn Ihnen dieses Bild nichts sagt, dann könnte man auch sagen, in der Adventszeit wie ein Weihnachtszimmer, das geschmückt ist und wo die Kinder schon vorher, die vielleicht so ahnen, wie schön das wird und so irgendwie mal hineinlinsen oder so ein bisschen etwas davon schon sehen und sich darauf vorfreuen, geschmückt für sie. Und hier wird das so ausgedrückt, dass es eine Braut ist, die auf den Bräutigam wartet. Und ich glaube, damit wird ausgedrückt, dass Gott sich diese Begegnung und diesen neuen Himmel auch herbeisehnt, dass Gott darauf wartet, dass sie kommen, dass sie sich freut darauf, Begegnung und Gemeinschaft mit uns zu haben. Und dann wird hier gesagt, dass die Menschen bei Gott bleiben werden und dann wird das im Plural komischerweise ausgedrückt und sie werden seine Völker sein. Wer das Alte Testament kennt, der kennt diese Ausdrucksweise stärker und sie werden sein Volk sein, weil darum da in der Bibel immer wieder betont wurde, dass Gott nur ein Volk hat. Dass Gott ein Volk hat aus Juden und Nichtjuden. Gemeinsam ein Volk Gottes. Ich habe mich gefragt, warum das hier im Plural steht. Ich glaube, dass hier ausgedrückt wird, dass diese ganze Vielfalt, die auf der Erde da ist, an Nationen, an Sprachen, an Völkern, an Glaubensstilen, an Denominationen, dass wir merken, dass hier das zusammenfließt vor Gottes Thron. Aus allen Nationen, aus allen Völkern, aus allen Glaubensstilen werden hier Menschen sich vor dem Thron Gottes wiederfinden. Und ihr Job? Richte deinen Blick nach oben. Richte deinen Blick auf die Wirklichkeit Gottes. Schau dorthin, was Gott für dich vorbereitet hat. Der zweite Gedanke, der Trost Gottes. Hier wird gesagt, dass es keine Klage mehr geben wird, dass die Quälerei ein Ende hat. Ich hörte von einem Mann in einer Gemeinde, der so selten lachte. Eigentlich nie. Man sah ihn immer mit sehr ernstem, eher bekümmertem Gesicht herumlaufen. Selten flog mal ein Lächeln auf seine Züge. Und dann wurde er von jemand anders angesprochen aus der Gemeinde, der sagte, hier, du solltest vielleicht mal langsam anfangen, das Lachen zu üben. Warum? Sagte der, ja, in der Bibel steht, dass ihr Mund voll Jubel sein wird im Himmel. Das ist ein Wort aus den Psalmen. Ihr Mund wird voller Jubel sein. Vielleicht solltest du hier schon mal ein bisschen üben, damit du dich da nicht so komisch fühlst. Die Wirklichkeit des Himmels wird uns hier so vorgestellt, dass es eine trostvolle, freudige, wunderschöne Umgebung ist. Hier wird gesagt, es gibt keinen Tod mehr. Vers 4. Es wird keinen Tod mehr geben. Das bedeutet auch, es wird keine Krankheit mehr geben, kein Dahinsiechen. Es wird also Lebendigkeit dort sein, Frische, ein Gefühl, vielleicht kennen Sie das, dass Sie manchmal dieses Gefühl haben, Sie könnten heute Bäume ausreißen, weil Sie sich voller Kraft fühlen. Dieser Moment ist das. So stark und gut gelaunt, voller Kraft und Frische. Das ist dieser Ausdruck, kein Tod mehr. Und dann steht hier, es gibt keine Traurigkeit mehr bei Gott, in Gottes neuer Welt. Das bedeutet aus meiner Sicht auch, es gibt keine unbeantworteten Fragen mehr. Es soll ja Leute geben, die schon eine Frageliste hier auf der Erde zusammenstellen, was sie Gott alles fragen möchten, wenn sie ihm gegenüberstehen. Es wird also eine Wirklichkeit sein, innerer Zufriedenheit, so viel Glück, dass es überläuft, ein tiefes und gründliches Wissen, aber kein beunruhigendes Wissen. Das kommt auch in dem nächsten hier zum Ausdruck, es wird keine Klage mehr geben. Keine Klage. Das heißt auch, dass kein Gestorbener mehr Klage oder Sorgen hat um seine Angehörigen, um seine Lieben, die er auf der Erde zurückgelassen hat. Das heißt, eine heile Gemeinschaft. Nichts trübt das Miteinander. Es ist geprägt von vollkommenem Respekt einer gegenüber dem anderen. Und dann keine Quälerei mehr. Sehen Sie, ich staune immer darüber, wie aufrichtig die Bibel mit unserem menschlichen Leben umgeht. Wie es nicht nur in den Psalmen deutlich wird, dass die Bibel sehr wohl weiß, dass uns das Leben manchmal schwerfällt. Und dass das für uns, dass wir manchmal denken, dieser Tag hat schon so angefangen, da kann ja gar nichts mehr draus werden. Oder dass sie denken, also heute, ich schleppe mich nur so eigentlich durch das durch, was ich zu tun habe und kann gar keine Freude an diesem Tag empfinden. Die Bibel sagt uns, dass Quälerei vorbei sein wird. Jetzt mache ich alles neu, sagt Gott. Und insoweit, wenn wir versuchen, uns den Himmel vorzustellen, dann merken wir, dass in die Zeit, in die die Offenbarung hineingeschrieben ist, so das größte Glück hier benannt wird. Eine feste Stadt, nämlich Jerusalem, die Stadt für die Menschen, die das Alte Testament kannten und die damit lebten und atmeten, dass Jerusalem ihre Stadt ist, die Stadt der Gottesbegegnung. Von dieser Stadt wird hier gesagt, dass sie zu den Menschen sozusagen kommt, dass das ein Bild ist für den neuen Himmel und die neue Erde. Ein wunderschönes Jerusalem. Und so meine ich, ist es legitim, sich den Himmel so vorzustellen, für sich persönlich, wie es ihrem größten Glücksempfinden entspricht. Und ich möchte Ihnen da einige Beispiele nennen, die Ihnen vielleicht helfen können, sich den Himmel vorzustellen. Für manche wird das so sein, als wenn Deutschland in der Europameisterschaft 4-3 gegen Italien gewinnt und sie dann mit ihrem Auto auf der Kaiserstraße unterwegs sind und die anderen, die dort kommen, sich gegenseitig abklatschen und sich so ein bisschen wie im Himmel fühlen. Für manche wird das sein wie der Moment, wenn sie einen Spaziergang machen mit einem geliebten Menschen am Strand des Meeres und dann, wenn sie dieses Empfinden wissen, das wird so ein bisschen sein wie der Himmel. Für manche ist das ein Moment, in dem sie sich erinnern, an der Stelle meines Lebens habe ich die Stimme Gottes so sehr nah erlebt. Das Reden Gottes in mein Leben ganz nah, ganz dicht an meinem Herzen erlebt. Und es war mir so, als ginge Gott wie ein Freund neben mir. So in etwa ist auch der Himmel. Für manche ist es ein atemberaubender Moment in der Schöpfung Gottes. Sie haben sich vielleicht umgeschaut und waren sprachlos, völlig berauscht von dem, was sie sahen. Konnten nichts mehr sagen, nur schweigen und staunen. So ein Moment ist in etwa wie der Himmel. Für manche war das der Moment, vielleicht haben sie es auf dem Fernseher erlebt, als die Mauer fiel, oder sie waren in Berlin zu dem Zeitpunkt, wo die Menschen einfach vor lauter Glück dem Nächstbesten in den Arm gefallen sind, sind sich vielleicht nie wieder begegnet, aber sie waren so glücklich, dass sie jemand umarmen wollten. So in etwa wird der Himmel sein. Und unser Job? Freue dich am Vorgeschmack des Himmels. Freu dich an den schönen Momenten des Lebens und dann kannst du in diesem Moment denken, der Himmel, das, was Gott für uns vorbereitet hat, ist noch besser, noch schöner. Der dritte Gedanke, die große Scheidung der Ewigkeit. Die große Scheidung der Ewigkeit. Die durchhalten und den Sieg erringen, werden dies erhalten. Sie haben eben gesehen, wie nah das beieinander liegt. Glück, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft. Und gleichzeitig die starke Warnung, die hier in diesem Text ist, Achtung, dieser neue Himmel und die neue Erde ist nicht für jeden. Hier steht aber die Feiglinge und Treulosen, die Abgefallenen, die Mörder und Ehebrecher, die Zauberer, die Götzenverehrer, die Lügner finden ihren Platz in einem See von brennendem Schwefel. Das ist der zweite, der endgültige Tod. Es wäre unaufrichtig, wenn wir den Himmel ausmalen und die Hölle wie eine Märchenerfindung beiseite lassen. Und doch liegt uns das ziemlich nahe, glaube ich. Viele Menschen malen sich den Himmel vielleicht aus und denken, naja, Hölle, keine Ahnung, was das sein soll. Und wir merken hier, dass hier von einem Ort der Qual geredet wird, davon geredet wird, dass es ein ewiges Getrenntsein von Gott gibt. Und Jesus Christus hat sehr deutlich davon gesprochen, dass es genauso, wie es die Wirklichkeit Gottes gibt, ewige Gemeinschaft mit Gott gibt, auch ewiges Getrenntsein von Gott gibt. Und verschiedentlich hat man versucht, das zu beschreiben, diese Qual des Getrenntseins von Gott. Und eine Art, sich das vorzustellen, stammt, soweit ich weiß, von C.S. Lewis. Er beschreibt einen Wüstenort, eine Felslandschaft, einen Ort ohne Wärme, in der Menschen alleine sitzen. Und er beschreibt einen Wanderer, der da durchgeht. Und der so durch diese Felslandschaft hindurchgeht und den Menschen, denen er begegnet, sie immer anspricht, weil es kommt ihm so komisch vor. Diese Menschen sind so in sich versunken und grübeln vor sich hin. Und dann sagt er, was ist denn los? Was grübelst du denn so? Und dann sagt ihm der erste: Ja, wir grübeln nach einem Namen. Wir wussten mal einen Namen, der Rettung bringt und der uns von diesem Ort hier befreien könnte, aber wir können uns nicht mehr daran erinnern. Wir kommen einfach nicht darauf. Und da sagt der Wanderer: Ja, meint ihr vielleicht den Namen Jesus? Und sie hören ihn nicht. Sie verstehen ihn nicht. Es ist, als wären ihre Ohren dafür taub geworden, für dieses Empfinden, dass ein Name retten kann. Und der Wanderer ist ganz verzweifelt und ruft es ihnen dann zu. Er schreit sie förmlich an und versucht ihnen das deutlich zu machen, dass Jesus der Name ist, den sie brauchen. Und sie zucken nur mit den Schultern und können diesen Namen nicht hören. Ein Bild dafür, dass es ein ewiges Getrenntsein von Gott gibt. Und wir sehen, dass es hier eine Gegenüberstellung gibt in diesem Text zwischen den Menschen, die den Himmel erleben werden, und den Menschen, die ihn nicht erleben werden. Und wir schauen uns das einmal an. Von den Menschen, die bei Gott wohnen werden, heißt es: Sie werden meine Söhne und Töchter sein. Eigentlich wird hier zunächst Söhne in diesem Text geschrieben. Das hat immer damit zu tun, wenn von Sohnschaft die Rede ist in der Bibel, das hat damit zu tun, dass damals der Sohn der Erbe war. Und deshalb ist das bezogen auf, natürlich, auf Männer und Frauen. Sie werden meine Söhne und Töchter sein. Und schließt ein, dass wir heute schon Söhne und Töchter sein können. Das ist jetzt keine Formulierung, die nur in die Zukunft beschrieben ist. Sie werden meine Söhne und Töchter sein, ich werde ihr Gott sein. Und damit Erben, das ist hier enthalten, Erben, Hausgenossen, Vertraute. Und es wird deutlich, dass diese Himmelsbürger, dass sie schon vorher angefangen haben, Bürger des Himmels zu sein. Der Hebräerbrief beschreibt das einmal so, dass selbst die Menschen, die im Alten Testament im Glauben an Gott gestorben sind, dass die auf diese himmlische Wirklichkeit warteten und sie von fern begrüßt haben und aber deutlich machten: Wir sind Bürger nicht dieser Welt, nicht dieser vergänglichen Welt, sondern einer zukünftigen, und darauf warten wir. Hebräer 11, Vers 13 und 16. Und nun sehen wir neben diesen Himmelsbürgern, diesen Söhnen und Töchtern, sehen wir Feiglinge und Treulose, so werden sie bezeichnet, abgefallene Mörder, und dann werden verschiedene schwere Vergehen genannt, aber auch Menschen, die lügen. Etwas, wo wir vielleicht sagen, gut, das ist, da finden wir uns selber auf jeden Fall wieder. Und wenn wir uns anschauen, was ist hier beschrieben für Menschen, die nicht im Himmel sein werden? Zum einen ist hier mit diesem Feiglinge und Treulose, ist gemeint, hier sind Menschen, die aus Angst Jesus den Rücken vollständig gekehrt haben. Vielleicht in einer Verfolgungssituation, vielleicht in Situationen, wo sie Spott ertragen mussten. Da haben sie gesagt, nee, das ist mir alles zu ungeheuerlich. Ich will und mag nicht so viel um meines Glaubens willen Schwierigkeiten haben und Nöte haben, dann lebe ich lieber wie alle anderen auch. Das ist hier gemeint mit diesen Feiglingen und Treulosen und Abgefallenen. Also Menschen, die zu Gott gesagt hatten, ja, ich möchte zu dir gehören, und irgendwann, aus welchen Gründen auch immer, gesagt haben, nee, das ist für mich gar nicht mehr relevant. Das möchte ich eigentlich nicht mehr. Die vielleicht aus Angst vor dem Spott geflohen sind. Und dann sind hier Menschen beschrieben, die in ihrer Sünde geblieben sind. Mörder, Ehebrecher, Zauberer. Und wir sehen in dieser Aufzählung, vielleicht haben Sie das schon bemerkt, in dieser Aufzählung eine ganze Menge an Dingen, die Gott nicht gefallen. Und gleichzeitig, wenn Sie genau hinschauen, werden Sie sicherlich sich selber auch darin entdecken. Und darum müssen wir dieser Frage noch etwas nachgehen. Feiglinge, Treulose, Mörder, Und hier sind auch Menschen nach dem Neuen Testament gemeint, die einen anderen beschimpft haben. Ehebrecher sind auch Menschen gemeint, die einer Person des anderen Geschlechts nachgeschaut haben und sie begehrt haben. Lügner, Menschen, die gelogen haben. Das heißt, unser Problem ist, wir finden uns unter diesen Bezeichnungen selbst auch. Wir finden uns selbst darunter. Und ich sage Ihnen, im Himmel werden viele Mörder und Lügner sein. Was bedeutet dann diese Aufzählung? Denn wir sehen, dass viele treulose Mörder und Lügner im Himmel sein werden. Oder sollte ich sagen, solche, die auch Mörder, Lügner und Treulose waren. Ich zähle Ihnen ein paar auf. Abraham, Jakob, Mose, David, Paulus, Petrus. Und wir könnten jetzt wahrscheinlich fortfahren und jeden von uns auch nennen. Wir würden uns alle darin finden. Alle. Und darum ist entscheidend, was unterscheidet diese Menschen, die hier genannt sind, von denen, die vorher genannt wurden als Söhne und Töchter, als Menschen, die den Himmel erben? Was ist der Unterschied? Es ist nicht der Unterschied, ob sie moralisch besser gelebt haben. Es ist nicht der Unterschied, wie viel Schuld sie auf sich geladen haben, sondern der Unterschied besteht darin, dass sie in Christus Söhne und Töchter Gottes wurden. Dass sie in Christus nicht mehr Feiglinge waren, sondern in Christus mutige Menschen. Dass sie keine Lügner mehr sind, sondern in Christus die Wahrheit lieben. Und damit ist jetzt nicht gemeint, dass ein Mensch, der in Christus lebt, plötzlich einwandfrei und schuldlos lebt, sondern hier ist gemeint, dass er eine völlig neue Orientierung seines Lebens bekommt und dass Gott ihm in Christus das vergibt, was er auf sich geladen hat. Das heißt, in Christus ist der Mörder oder der andere beschimpft hat, in den Augen Gottes ein Sohn, eine Tochter geworden. In Christus ist der, der die Ehe gebrochen hat, ein gerechter Mensch geworden, weil Christus ihn freigemacht hat und freigesprochen hat. In Christus ist der Zauberer, der Götzenverehrer, der einer anderen Religion anhing, ein Mensch, der zu Gott gehört und den Himmel erbt. In Christus. Das ist genau der Unterschied. Und es bleibt dabei, dass wer nicht in Christus ist, auch kein Sohn oder Tochter Gottes sein kann. Kein Erbe, kein Hausgenosse, kein Vertrauter, kein Bürger des Himmels. Es werden nur Leute sich in der Ewigkeit finden, die in Christus ihr Heil gefunden haben und ihre Gerechtigkeit gefunden haben. Nun fragen manche, wie kann das sein, dass Gott, viele empfinden das, gerade aufgrund unserer Prägung, als etwas Grausames, was sie dem Gott der Liebe nicht zutrauen, was sie als unfair empfinden. Und ich meine, dass wir dabei bedenken müssen, dass Gott uns, glaube ich, unglaublich ernst nimmt. Er nimmt uns unglaublich ernst. Er nimmt den Menschen in seiner freien Entscheidung, in seiner Freiheit, auch in unserem Unglauben, auch mit unserem Gewissen nimmt er uns sehr, sehr ernst. Und wenn wir Gottes Ferne wählen als Menschen, wenn wir Christus in gewisser Weise den Rücken zudrehen, dann nimmt Gott das ernst. Ob uns das gefällt oder sympathisch ist oder nicht. Unser Job, dein Job, halte dich mit ganzem Ernst an Christus. Halte dich mit ganzem Ernst an Christus. In Christus sind wir Söhne und Töchter und Himmelsbürger. Wir schauen uns das Himmelsbürgersein noch einmal jetzt an. In dem letzten Gedanken, das Warten auf die letzte Nacht der Welt. Gott sagt, ich bin der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Bei Shakespeare gibt es eine Gestalt, die uns so ein bisschen verdeutlichen kann, wie unsere Rolle als Himmelsbürger ist. Ein Aspekt davon, in einem Theaterstück von Shakespeare taucht ein Diener auf. Ein Diener, der nur 8 Zeilen innerhalb dieses Theaterstücks erhält, erhält noch nicht mal einen Namen. Man könnte sagen, eine völlig unwichtige Gestalt. Er ist nicht an irgendwelchen großen Entscheidungen beteiligt. Er hat auch überhaupt keine Sicht für die großen Linien und die politischen Entscheidungen, die zu dieser Zeit fallen. Sondern er ist dafür da, seine Rolle auszufüllen und gleichzeitig Gräuel zu wehren, die um ihn herum passieren. Er wird Zeuge einer Gräueltat, er zückt sein Schwert, um diesem Gräuel Einhalt zu gebieten und stirbt selbst. Eine ganz kurze Episode. Und gleichzeitig für mich ein Bild dafür, dass wir als Menschen, die die Weltgeschichte nicht überblicken können, gut daran tun, als Himmelsbürger in Schlichtheit zu warten auf das Kommen Jesu und zu sagen, wir verstehen vielleicht nicht alles, was in der Welt um uns herum passiert, aber wir werden aufmerksame Diener Gottes sein. Und das Zweite, und das wird in diesem Text sehr deutlich, die Gewissheit zu leben, dass der Himmel für uns geschaffen ist. Wenn wir in die Verse 5 und 7, nochmal 5 bis 6 nochmal reinschauen, dann merken wir, dass Gott sehr viel Wert darauf legt, dass seine Leute um die Zuverlässigkeit des Himmels wissen oder um die Wahrheit und Wirklichkeit des Himmels wissen. Er sagt, schreibt das auf. Schreibt diese Worte auf. Sie sind wahr und sind zuverlässig. Und schreibe auf, dass das, was von mir gesagt wurde, tatsächlich alles in Erfüllung geht. Und dass ihr bei mir das Lebenswasser bekommt aus der lebendigen Quelle, was euren Durst stillt. Und gleichzeitig sehen wir hier, dass von der Notwendigkeit gesprochen wird, in Vers 7, durchzuhalten und den Sieg zu erringen. Also aktiv daran beteiligt zu sein, dass uns der Himmel zu eigen wird. Auch das ist etwas, was der Himmelsbürger tut. Vielleicht denken Sie, das ist ja irgendwie ein bisschen gegensätzlich. Einerseits wird da von dem Wasser des Lebens geredet, was es umsonst gibt, diese Quelle, die sich uns erschließt. Gleichzeitig wird von einem Siegeslauf gesprochen und da wird angesprochen, dass wir alles darum tun sollen, diesen Siegespreis zu erringen. Und hier ist nicht an 1000 Starter gedacht bei einem Wettlauf, von denen nur einer gewinnt. Sondern das ist so ähnlich wie vielleicht das Frankfurter Marathon, wo alle glücklich sind, die die Ziellinie überschreiten später. Das heißt, hier ist von einem Lauf die Rede, wo unser Ziel ist, diesen Lauf bis zu Ende durchzuführen. Und darum ist hier von Festhalten die Rede, von Durchhalten und den Sieg erringen. Das ist also mehr als gewohnheitsgemäß Glauben. Es werden hier zwei Bilder gebraucht, um Menschen zu beschreiben, die Himmelsbürger sind. Zwei Bilder, die wir vielleicht ein bisschen gegensätzlich empfinden. Auf der einen Seite sehen wir, dass die Beschreibung der Himmelsbürger als Menschen, die aktiv daran beteiligt sind, Christus mit Ernst zu ergreifen und festzuhalten und zu sagen, ich möchte auf Leben und Tod mich an dir festhalten. Und zum Zweiten sehen wir hier Söhne und Töchter, Erben, Hausgenossen und wenn wir noch andere biblische Bilder dazu nehmen, Priester und Könige. Und das heißt, wir haben auf der einen Seite die Beschreibung der Himmelsbürger, Menschen, die alles dafür einsetzen und tun, dass sie wirklich an Christus festhalten. Und andererseits Menschen, die in ganz großer innerer Gelassenheit wissen, ich bin ein Sohn, eine Tochter Gottes. Und das reißt mir niemand oder mich reißt niemand aus Gottes Hand. Ich bin darin absolut sicher, aufgehoben. Sie merken, das wirkt ein bisschen gegensätzlich. Und ich glaube, dass das bewusst in der Bibel so geschrieben ist, damit wir nicht auf einer Seite vom Pferd fallen. Deshalb will ich Ihnen deutlich machen, was das was es negativ bedeutet, wenn man der einen Ansicht zu viel Raum schenkt. Wenn Sie sagen, ich muss alles selber bringen und ich muss diesen Lauf alleine laufen sozusagen und muss gucken, dass ich wirklich treu bleibe und ja nichts falsch mache, dann sind Sie ein Marathonläufer, ein sehr verkrampfter Marathonläufer, der den Weg des Glaubens, den Lauf des Glaubens als Kampf erlebt und als etwas auch Verkrampftes erlebt und darin letztlich sagt, ich muss das irgendwie schaffen. Und Sie merken, dass das dass keine richtige Sichtweise ist, dass da die Gefahr besteht, wirklich ein Glaubensleben zu führen als Himmelsbürger, was etwas Wichtiges unterschlägt. Wenn wir auf der anderen Seite nur sagen, Söhne, Töchter, Erben, Hausgenossen, Priester und Könige, dann sehen wir, hier liegt ja der Akzent auf der Kraft, auf der hohen Berufung und darauf, ein Leben in Freude zu führen, in der Freude, in dem Sichersein. Und auch das ist legitim. Aber wenn wir nur das vor Augen haben, dann kommt da vielleicht ein Sofachrist raus. Jemand, der sagt, ach ja, Gott sorgt schon für alles und das läuft irgendwie und ich bin ja froh, ich bin ja im Boot und ich lege die Füße hoch und muss mich auch um weiter nichts scheren. Das wäre ein falsches Verständnis von dieser hohen Berufung, Sohn und Tochter Gottes zu sein. Das heißt, weder Marathonchrist noch Sofachrist ist die Antwort, sondern dass wir einerseits in großer Kraft und Freude davon zehren und leben, dass wir wissen, Gott spricht uns gerecht. Wir sind Söhne und Töchter und seine Hausgenossen, wenn wir in Christus begonnen haben zu laufen. Und gleichzeitig, dass uns die Bibel davor warnt, das zu selbstverständlich zu achten und zu sehr zu denken, das läuft schon irgendwie, sondern aktiv daran beteiligt zu sein und zu sagen, und ich möchte an Christus festhalten. Und ich möchte im Glauben feststehen und ich möchte diesen Lauf vollenden bis zum Ziel, damit ich Erbe des Himmels werde. Und so möchte ich Ihnen zum Schluss noch einmal dieses Zitat von Helmut Thielicke nennen, weil ich glaube, dass die Wirklichkeit des Himmels sehr viel damit zu tun hat, wie wir heute leben. Wenn dies alles stimmt, dass Jesus wiederkommt und alle Sinnfluten und sind Brände schließlich an seinem Thron enden, dann ist auch mein jetziger Lebensaugenblick radikal verändert. Dann ist auch mein Sterben nicht bloß ein Abschied nehmen, sondern ein Heimgehen. Da sind Terror und Krieg, Krankenhausaufenthalte und Krisen, Heimsuchungen, Nachhausesuchungen Gottes, der unser Herz nach Hause lenkt. Amen.